möchte gerne heute Abend die Lebensgeschichte von diesem Sayadaw Dechaniya erzählen, von dem wir öfters mal berichten oder erwähnen ihn. Und in einem Buch wurde zusammengetragen Belehrungen, Informationen von ihm, und daraus ist dann auch eingeflochten ins Buch Elemente seiner Lebensgeschichte entstanden oder geschrieben, und daraus habe ich quasi meine Informationen vor allem. Und ich lasse in diese Lebensgeschichte auch noch weiter Elemente seiner Praxis oder was ihm besonders wichtig ist, da auch einfließen. Wir sind also in Burma, und in Burma war so vor allem in den 40er bis 80er, anfangs 80er Jahren, gab es den berühmten Mahasi Sayadaw, und das, was U Dechaniya lehrt, hat eben seine Wurzeln bei diesem Mahasi Sayadaw, der von 1904 bis 1982 lebte. Und er hat als Mönch auf die Wiedererneuerung des Buddhismus in Burma einen großen Einfluss gehabt, und hat auch westliche Vipassana-Lehrende, auch ein bisschen diese Form, wie wir sie hier haben, sehr beeinflusst, Lehrende wie Joseph Goldstein oder Sharon Salzburg. Und dann Shwe Omin Sayadaw war einer der Nachfolger dieses Mahasi Sayadaw, und quasi U Dechaniya ist der Schüler von dieses Shwe Omin. Das ist so ein bisschen der Stammbaum, könnte man sagen. Der Shwe Omin ist 2002 gestorben, und es gibt in Burma sehr viele verschiedene Arten, wie die Vipassana-Praxis gelehrt wird. Und eben jene von Shwe Omin war eine davon. Und dieser Sayadaw Dechaniya, dessen Foto da unter der Tara ist, der führt jetzt quasi diese Lehrart weiter und entwickelt sie auch weiter. Und sie ist eine Art der Praxis, die viele Menschen im Westen wie auch in Asien anspricht, eben auch weil Sayadaw Dechaniya sehr alltagsbezogen lehrt. Es ist ihm zum Beispiel eben sehr wichtig, dass vom Retreat ein Transfer auch in den Alltag, in unseren Alltag möglich und erleichtert wird. Und deshalb sagt er zum Beispiel, die Meditierenden sollen bei der Gehmeditation oder bei den täglichen Aktivitäten nicht ganz langsame Bewegungen machen, wie das in gewissen Traditionen der Fall ist, sondern einfach alles in einem relativ normalen Tempo, damit es möglichst alltagsnahe ist und eben da auch im Retreat geübt werden kann. Oder eben er motiviert Meditierende auch das Sehen zu praktizieren, damit zu üben, weil das etwas ist, was wir im Alltag dauernd tun und über das Sehen sehr viel emotionale und Gedankentätigkeit wie ausgelöst wird, dass das ein sehr gutes Praxisfeld ist, wenn wir die üben, mit diesem Sehkanal quasi auch das Gewahrsein dabei zu üben. Jetzt also zur Lebensgeschichte. Sayadaw Dechaniya, und manchmal werde ich einfach Sayadaw sagen, dass ich nicht immer alle drei Worte sagen muss. Er wird 1962 als das achte von 10 Kindern einer burmesischen Familie in Yangon geboren. Sein Vater führt ein erfolgreiches Kleidergeschäft. Und seine Familie ist eben enger mit diesem 2002 verstorbenen Shwe Omin Sayadaw verbunden. Und so wird Sayadaw Dechaniya bereits als Kind immer wieder mal in Kontakt gebracht mit dem Kloster und mit diesem Familien-Sayadaw, könnte man sagen. Und es wird erzählt, dass dieser Sayadaw Shwe Omin seinen Mönchen und Nonnen bereits den kleinen Jungen, also den späteren Sayadaw, als gutes Vorbild hingestellt hat. Und zwar ist es in Burma Tradition, dass das Berichten über die eigene Praxis sehr wichtig ist. Also die Meditierenden haben dann ein kurzes, relativ formales Gespräch, und da sind sie einfach gehalten, zu berichten, zu erzählen, was sie mit ihrer Achtsamkeit alles gemacht und was sie alles wahrgenommen haben. Und die Lehrenden nehmen das dann ein Zeichen, wie die Achtsamkeit, wie sich die Praxis entwickelt. Und dieser kleine Junge also, der muss offenbar so auch begabt gewesen sein, dass er auf Geheiß des Sayadaws, seines Sayadaws, seine Fähigkeiten den Mönchen und Nonnen demonstrieren musste. jetzt aber trotz seiner offenbar vorhandenen Talente, Saido Udeshania war das schwarze Schaf seiner Familie. Er hat nicht studiert wie seine Geschwister mit Erfolg und er schlägt auch nicht wie einige seiner Geschwister eine Ärzte- oder Ärztinlaufbahn, weiß ich nicht, ein. Er nennt es heute einen Bad Boy Lifestyle, den er geführt hat. Das Leben eines missratenen Sohnes, könnten wir sagen. In seiner Jugend vergnügt er sich vor allem mit seinen Freunden und hat ziemlich wenig Interesse an einer Ausbildung. Als dann sein ältester Bruder mit 38 Jahren überraschend stirbt, bestimmt sein Vater, dass Saido Udeshania im Geschäft mithelfen soll, weil er ja das Kind ist, das am wenigsten sich um die Studien kümmere, also soll er jetzt im Geschäft mithelfen kommen. Und deshalb wird Saido aus dem Gymnasium genommen, da ist er etwa 20 Jahre alt, er wird von seinen Freunden getrennt und muss seinem Vater im Geschäft mithelfen. Und eben diesen Kleiderladen, den er führt, das ist im Tenji Market. Das ist ein sehr berühmter, sehr großer, lärmiger, betriebsamer Markt mitten in Yangon. Also da hinein vom Pierleben auf der Straße quasi mitten hinein in diese Geschäftswelt. Das ist natürlich ein Schock. Plötzlich muss der Heranwachsende inmitten der Erwachsenenwelt unter der strengen Aufsicht seines Vaters bestehen. Saido Udeshania fühlt sich einsam und ängstlich, wie er erzählt. Wut kommt dazu, weil das ein Leben ist, das er so gar nicht möchte, und er wird depressiv, wie er sagt. Probiert dann viele Techniken aus, um sich auch von seinen Depressionen zu befreien. Drogen, Sex, Fehlverhalten sind einige Bewältigungsversuche. Oder zum Beispiel sagt er, er unternimmt Aufenthalte am Meer oder in den Bergen, um seinen Geist aufzuheitern. Ohne Erfolg, er wird nicht zufriedener damit. Die Situation wird wahrscheinlich für alle Beteiligten immer unaushaltbarer. Dann, vorangetrieben durch seinen Vater, unternimmt der Saido, also dieser junge Mann, einen vollständig anderen Bewältigungsversuch, der im religiösen burmesischen Kontext nicht unüblich ist. Er geht 2 Jahre als Mönch in das Kloster dieses erwähnten Familienlehrers Shweomin Sayado. Ich habe viele Jahre auf einer Beratungsstelle gearbeitet und dort auch mal einen thailändisch-schweizerischen Jugendlichen begleitet, der daran war, so ins kriminelle Milieu abzugleiten. Er hatte eine thailändische Mutter und die hat mehrmals mit der Notlösung gedroht, ihn ein paar Tage oder Wochen, weiß nicht mehr, in ein thailändisches Kloster in der Schweiz in der Nähe von Olten zu stecken. Und diese Klosterumgebung, das Dharma wahrscheinlich und sicher auch die strengen Mönche, die würden ihn dann schon auf den rechten Weg bringen. Es gab dann eine schweizerische Lösung und er wurde in ein Schulheim platziert. Also Saido Udeshania, das ist die burmesische Lösung, geht ins Kloster von Shweomin Sayado, der ihn auf den rechten Weg bringen soll. Und dieser Shweomin muss eine sehr geschickte, weise Art gehabt haben, mit dem jungen Mann umzugehen. Er ist mal vor allem einfach da für den Gestrandeten. Er lässt den Jungen an der langen Leine. Dieser soll selbst Erfahrungen machen und quasi eigene Befreiungswege entdecken. Und ich denke, das war wahrscheinlich wirklich die beste Haltung für den eigenwilligen und auch talentierten jungen Mönch. Die wichtigste Anleitung dieses Shweomin Sayado lautet so, zuerst auf Englisch: Just keep practicing and watch your mind. Fahre einfach fort zu praktizieren und beobachte deinen Geist und dein Herz. Und das sind 2 Elemente, von denen ihr auch schon gehört habt, die Kontinuität und das Gewahrsein dessen, was sich in Herz und Geist tut. In diesen 2 Klosterjahren findet Saido Udeshania in die Dharma-Praxis. Sein Geist wird ruhiger und auch ausgeglichener. Er spürt tiefer, wie negatives, auch unethisches Verhalten seinen Herz-Geist entsprechend prägt und ist motiviert, ein besseres Leben zu führen. Und eigentlich würde er am liebsten weiter im Kloster bleiben. Doch auf Druck seines Vaters und der Familie gibt er seine Mönchsroben zurück und verlässt mit 25 Jahren etwa das Kloster, um wieder im Familiengeschäft mitzuhelfen. Seine alten Anhaftungen und seine alten Strategien, glücklich zu werden, kehren im Geschäftsalltag wieder zurück. Drogen, schlechtes Verhalten und anderes. Gleichzeitig sind natürlich auch schon durch diese Praxis Weisheit und ein anderes Bewusstsein in seinem Geist gewachsen. Er sagt, mein Lehrer sagte mir immer von Anfang an, als ich zu praktizieren begann, dass ich mit dem Praktizieren fortfahren soll, sogar wenn ich nach Hause gehe. Ich verstand nie richtig, was das wirklich bedeutet, bis ich fast 30 Jahre alt war. Eine Überzeugung ist in dieser manchmal verzweifelten Lebenssituation stark geworden. Nein, so will ich nicht leben. Und in den folgenden Jahren tobt in ihm ein dauernder Konflikt zwischen auf der einen Seite Weisheit und den heilsamen Qualitäten, die natürlich auch stärker geworden sind und werden, und auf der anderen Seite diese Kleshas, die nicht heilsamen karmischen Muster, die auch immer noch sehr stark sind und waren. Er sagt, ich war verzweifelt, ich litt, ich musste es tun. Er meint damit, kontinuierlich zu praktizieren. Ich hatte keine Wahl. Und als ich wirklich anfing, es die ganze Zeit zu tun, da verstand ich, was Bhavana, kultivieren, bedeutet. Soweit Utechaniya. Und Bhavana, kultivieren, ist eine Übersetzung für Meditieren und zeigt eben auch, worum es geht, das Kultivieren und Entwickeln von inneren, heilsamen Qualitäten. Und bei Saido Utechaniya waren dies vor allem das Gewahrsein, ein freudvolles, stetes Bemühen, das Interesse, ethische Integrität und Weisheit. Später wird Saido die Verantwortung für das Kleidergeschäft übertragen. Ängste, Agitiertheit und auch die Wut, die bleiben. Unbemerkt fällt er erneut in eine Depression. Ein zweites Mal geht Saido ins Kloster, diesmal aus eigenem Antrieb und für die Dauer von 8 Monaten. Meditationserfahrungen führen dazu, dass er eine starke Verpflichtung mit sich eingeht, jetzt wirklich Meditation konstant zu praktizieren. Und hier nochmal ein paar Worte zu diesem Konstanten, zu dieser Kontinuität. Ein zentraler Schlüssel auch in der Dharma-Praxis. Man könnte sagen, Kontinuität ist ein geduldiges Dranbleiben im Gewahrsein unserer Erfahrungen, statt immer wieder dies zu unterbrechen. Und dieses Dranbleiben, das bringt Ruhe und Stabilität ins Gewahrsein. Wir sind weniger reaktiv, weil wir nicht eine Erfahrung bevorzugen und eine andere lieber nicht bewerken wollen, sondern dieses stetige, geduldige Verweilen mit den Erfahrungen, das ist ein Aspekt, der Samadhi-Sammlung, ein ruhevolles Verweilen, entstehen lässt. Und dies nennt Saido Utechaniya einen wichtigen Job oder eine wichtige Aufgabe, die wir als Meditierende machen können. Wir haben heute schon gehört, viel Energie müssen wir gar nicht einsetzen. Es reicht diese linke Hand oder rechte Hand, Achtsamkeit. Und auch hier wissen wir, das können wir tun, auf ein stetiges Dranbleiben achten. Und es geht nicht um den Anspruch, dass wir jetzt jede Sekunde schauen müssen, dass wir achtsam dabei sind. Es ist auch eine grundsätzliche Bereitschaft, die wir einnehmen können und die wir uns erinnern können, mit allem präsent zu sein. In Tibet wird über den Sinn der Stetigkeit gesagt, in allem, mit dem wir uns ausgiebiger und länger beschäftigen, werden wir gut. Sollen wir mal schauen, eine Woche 6 Tage Meditation ist schon mal etwas. Also wir werden sicher besser werden nach 6 Tagen. Dranbleiben bringt Gewahrsein und die Praxis in alle Lebensbereiche und eben auch in alle Zustände, angenehme und unangenehme. Ich würde es auch eine Art Hingabe nennen, eine stetige, entspannte Hingabe an die Dharma, an die Meditationspraxis. Ob in einer Disco, auf einer Bergwanderung, beim Zähneputzen, am Esstisch oder auf dem Meditationskissen, ob wir ruhig oder aufgewühlt sind, ob eine riesen innere Dynamik da ist oder gerade quasi nichts da ist, wir tragen Sorge zur Kontinuität im Gewahrsein, Kontinuität im Entspannen und im Interesse hineinbringen. Noch eine kleine Zusatzbemerkung auch hier, das Dranbleiben kann natürlich auch mit viel Wille und Ehrgeiz betrieben werden und dann natürlich folgen auch wieder mehr Verspannung. Und deshalb betont Saito Uteshaniya immer auch etwas Zweites ebenso stark, die Entspannung. Das ist auch darum für uns ein Anliegen. Und ich finde es für mich auch in meiner Praxis ein faszinierendes Entdecken. Was brauche ich, was brauchen wir, um uns immer wieder in allem und mit allem achtsam entspannen zu können? Nach 8 Monaten im Kloster ist der Druck der Familie erneut derart groß geworden, dass Saito Uteshaniya das Kloster wieder verlässt, mit immer noch viel Angst auch in seinem Geist. 8 Monate praktiziert er danach konstant im Geschäftsalltag, dann fällt seine Praxis so leicht wieder weg, so langsam. Saito hat starke soziale Ängste auch in dieser Zeit und dauernd das Gefühl, dass die Leute ihn verurteilen. Deshalb zieht er sich oft in sein Zimmer zurück und spielt Schach mit sich selbst. Die Depression kommt zurück und auch das Maß an Einsicht und Verständnis, das er inzwischen gewonnen hat, bringt ihm noch keine wirkliche Erleichterung von der Depression. Weil er weiterhin ein Leben führen muss, das er so gar nicht will, ist er oft wütend und auch aufbrausend. Gleichzeitig praktiziert er mit diesen Emotionen und lernt in dieser Zeit viel über Ärger und Wut. Und so findet er zum Beispiel für sich heraus, als er sagt, wenn ich mit einem gestärkten Gewahrsein die Wut möglichst in den Anfängen erkenne, kann ich sie leichter auflösen. Das ist natürlich eine Motivation, das Gewahrsein noch mehr zu stärken, zu verfeinern, dass er die Anfänge mitkriegt. Er lernt auch, das Wutgefühl freundlich und stetig wahrzunehmen, bis es sich auflöst. Wenn es sozial zu schwierig wird, geht er aus der Situation, bis sich sein Geist wieder etwas beruhigt hat. Und Saito Uteshaniya entdeckt dabei, dass es besser ist, wenn er in diesem Beobachten dieser Ärger- und Wutzustände, dass es besser ist, nicht das Denken zu involvieren oder es gar nicht zu beachten, weil Gewahrsein des Denkens, das würde nur Öl in das Feuer der Emotion bringen. Indem er also vor allem seine emotionalen Reaktionen intensiv beobachtet, lernt er viel und die Depression wird auch schwächer. Und er sagt einmal mehr, sein größter Fehler in diesen Jahren der Depression sei gewesen, nicht stetig und kontinuierlich praktiziert zu haben. Und sagt, seine Hauptpraxis in der Depression sei Knowing, das englische Wissen gewesen. Und manchmal beschreibt er Achtsamkeit auch als Knowing, als Wissen. Es ist ein Bemerken, ein Gewahrsein, was sich eben tut, mit dieser ganz leichten linken oder rechten Hand Achtsamkeit. Also dieses feine Wissen, das oft auch noch vorsprachlich ist, das hat er für sich eben auch in diesen Zeiten entdeckt. Und so ist neben Kontinuität eben auch Sati, Achtsamkeit, Gewahrsein, eine weitere, zweite wichtige Aufgabe der Meditierenden, wo wir etwas tun können. Und hier geht es darum, wir haben es schon gesagt, dessen gewahr zu sein, was in den 6 Sinneskanälen passiert. Sich zu öffnen für Körperempfindungen, was wir hören, sehen, riechen, schmecken und eben auch beim 6. Kanal, was wir denken und fühlen. Und ich habe für mich so überlegt, wenn wir eigentlich mit all diesen 6 Sinneskanälen in Kontakt sind, wenn wir offen für die sind, dann können wir fast nicht anders als uns lebendig fühlen. Das könnte eine Definition von Lebendigkeit sein. In der Erkenntnismeditation im Vipassana wollen wir die bedingten Prozesse unseres Erlebens untersuchen, um dadurch freier von ihnen zu werden. Und dazu braucht es ein ganzheitliches Wissen. Ein herzensoffenes Interesse für alles. Und viele von uns, und ich kenne das natürlich auch, haben die Tendenz, sich einseitig zu fokussieren und sich nur auf einen Sinneskanal zu fixieren. Wie oft verfängt sich unser Geist in Gedanken, erinnernd oder planend oder etwas Schönes fantasierend, und wir wissen dann schon, was die Planung oder was die Fantasien sind. Da sind wir schon dabei, aber nur in diesem einen Gedankenkanal. Was dabei an Gefühlen da ist, was der Körperzustand ist, was wir sehen, hören, das kriegen wir alles nicht mit. Es ist eine sehr einseitige Achtsamkeit. Und Sati ist demgegenüber eben ganzheitlich und sammelt Daten oder Infos in allen Sinneskanälen. Und Saito nennt eben das Collect Data, also quasi die Aufgaben des Gewahrseins ist, Informationen zu sammeln in den Kanälen. Und das ist eine wichtige oder eigentlich die Grundbedingung, dass dann Weisheit und Verstehen erkennen, dass dann Weisheit und Verstehen entstehen können. Weisheit braucht viele Infos und dann sieht sie mit dank diesen Infos klarer. Also wir entscheiden zum Beispiel besser und weiser, weil wir umfassender auf dem Laufenden sind. Dazu ein kurzes Beispiel, wenn wir etwas entscheiden müssen. Was bedeutet hier ganzheitlich Informationen sammeln? Wenn wir so im Entscheidungsprozess sind, dass wir den Körper gleichzeitig spüren, seine Signale empfangen, auf die Körperposition zum Beispiel achten. Nicht nur gedanklich, dass quasi zur Entscheidung kommen wollen. Dass wir auch hilfreiche oder negative, sich wiederholende Gedanken anerkennen, beobachten. Auch das. Dass wir bemerken, wie unser Gewahrsein ist, wenn wir eine Entscheidung machen. Eher weit oder eng, mit fixen Vorstellungen, eher erlaubend. Dass wir das feststellen, dass wir unsere Stimmung wahrnehmen. Oder zum Beispiel eine Gereiztheit auch bemerken, während wir etwas entscheiden wollen. Und dass wir auch unsere Motivation achten, warum wir das oder so und so entscheiden wollen. Und dabei bemerken, dass unser Wunsch zum Beispiel einfach ist, ich will eine hilfreiche Entscheidung eigentlich für alle Beteiligten hinführen. Oder eigentlich nur das Beste für mich entscheiden. Dass wir das alles merken. Das ist ein ganzheitliches Gewahrsein und so Informationen sammeln. Und es ist klar, das braucht eine gewisse Stärke und Übung auch in der Achtsamkeit. Das ist etwas, was nicht einfach da ist. Die amerikanische Vipassana-Lehrerin Narayan hat die Frucht dieser Praxis so ausgedrückt. Wir bekommen allmählich Geschmack an der Präsenz. Was das für eine Präsenz sein kann. Klarheit, eine Leichtigkeit drin, ein Bezogensein. Wir können das für uns auch mehr und mehr entdecken. Und das geht, wenn wir entspannt, herzensoffen und wach auch verweilen. Und dazu Lama Irene. Wir bemerken ganz viel und das geschieht ganz natürlich. Wieder mit diesem leichten Gewahrsein. Und da wir heute am ersten Abend sind und ihr vielleicht auch schon etwas müde seid und ihr auch schon einige Worte heute gehört habt, bevor ich weiterfahre mit dem Lebensgeschichte, dem Vortrag, schlage ich vor, dass wir einen Moment eine Pause einschalten, ein Innehalten. Wir können einen Moment die Fenster öffnen, ihr könnt euch einen Moment bewegen. wie auch immer ihr wollt. Und ich würde dann in 2-3 Minuten wieder gongen, dass wir uns so ein bisschen erfrischen können. Es geht weiter. Wir sind, wie Saito Ute schon nie im Alltag praktiziert hat. Und da hat er auch Shamatha-Sammlungsmeditation gemacht, um damit seine negativen Emotionen nicht aufkommen zu lassen und seinen Geist zu beruhigen. Und er hat für sich ein eigenes, etwas unkonventionelles Objekt der Sammlung entdeckt, und zwar einen Naseninhalationsstick mit Pfefferminzgeruch, wie er sagt. Und diesen Stick, den hat er sich einfach so in das eine Nasenloch gesteckt, und ihr müsst euch vorstellen, diesen betriebsamen Markt hat er einfach mit dem gearbeitet. Und die Leute haben natürlich gedacht, ja, der wird irgendwie chronisch erkältet sein oder ich weiß nicht was. Und er hat das für sich behalten, dass das für ihn ein Meditationsobjekt war. Und das war natürlich so stark, dass es ihn abgehalten hat von den negativen Gedanken zum Beispiel. Das ist eine Methode, nicht genau in dem Sinn, die auch der Buddha beschrieben hat, dass wir uns lösen von sehr starken negativen Gedanken, dass wir auf ein anderes, mehr hilfreiches Objekt geben. Und hier kann man sagen, es ist nicht ein heilsames Objekt, vielleicht medizinisch schon, aber einfach ein sehr starkes Objekt, das geholfen hat, sich von negativen Emotionen zu lösen. Da Saito Deshanir sehr ins Familiengeschäft eingebunden ist, kann er keine längeren Retreats mehr machen. Ein kurzer 4-Tage-Retreat verändert sein Leben jedoch grundlegend. 2 Erfahrungen, sagt er, prägen seine Motivation neu, und zwar erlebt er 2-mal Todesängste. Einmal begegnet er in der Wildnis einer Kobra und sagt, dort weit entfernt von lebensrettenden Maßnahmen und Medikamenten wäre er gestorben, wenn die ihn gebissen hätte. Und das andere Mal steht plötzlich ein unheimlicher Landstreicher vor ihm, der ihn hätte umbringen können. Und in diesem Retreat erkennt Saito in aller Tiefe, dass Depression eindeutig keine gute Qualität des Geistes ist. Man kann sagen, das hat er sicher vorher schon gemerkt, aber da ist es ihm richtig eingefahren. Und zwar im Sinne, wenn ich mit diesen depressiven Zuständen sterben würde, dann hätte ich kein gutes Leben geführt. Und er hat ja schon gespürt, dass es möglich ist, sich davon zu befreien. Es zeigt auch etwas, wie lange wir manchmal brauchen und wie unzählige Male wir etwas durchgehen und erleben müssen, um dann wirklich zutiefst zu erkennen, wie wir uns befreien können und dass wir uns befreien wollen. Und erst durch dieses tiefe Verstehen entsteht auch eine Klarheit und eine Kraft, die dann wirklich auch verhaltensändernd wirken. Durch dieses tiefe Sehen in diesem 4-Tage-Retreat realisiert er, wie sein Geist immer noch von Chaos und auch viel Leiden geprägt ist, dass es noch viel zu tun gibt. Doch gleichzeitig ist sein Vertrauen in die Praxis weiter gewachsen und er weiß eben inzwischen, er kann Chaos und Leiden überwinden. Die heilsamen Geisteskräfte sind über die Jahre stärker geworden als die nicht heilsamen. Rückblickend sagt er, dass es ein sehr langsamer Prozess war. Und ich denke, können wir als Hinweis für uns nehmen, auch in unserer Praxis geduldig und langatmig zu sein. Nun, Saito Deshanir verlässt den 4-Tage-Retreat mit dem Entschluss und der Dringlichkeit, überall und mit allem zu praktizieren, kontinuierlich und unabhängig davon, wie er sich gerade fühlt. Neu wird er jetzt alle 2 Wochen mit einem unterstützenden Gespräch von seinem Lehrer begleitet. Und ein Bild dieses Lehrers von Shweomin Saito zeigt, mit welcher Sicht Saito Deshanir im Alltag praktiziert. Und das Bild heißt, mehr Urwald, mehr Bäume, mehr Feuerholz, also geh und hol es dir. Ist aus dem burmesischen Kontext, wo Feuerholz etwas Wertvolles ist. Also der Alltag liefert uns so viel Material für die Praxis, quasi je mehr Leiden, je mehr Dukkha, umso besser, je mehr Material haben wir. Und die Haltung von ihm ist, wenn wir mit diesen Kleshas, mit diesen negativen Emotionen, den Geistestrübungen arbeiten, können wir sie auflösen. Und eben wenn sie aufgelöst sind, dann zeigen sich die natürlichen Qualitäten von selbst, die heilsamen Qualitäten. Es ist quasi wie wenn wir von einem schönen Bild den Schmutz wegwischen, dann leuchtet das Bild von selbst. Die Aufgabe ist einfach, diesen Schmutz wegzuwischen. Und in dieser Alltagspraxis macht Saidu Deshaniya verschiedenste Situationen und Orte zu seiner Dhamma-Halle, zu seiner Meditationshalle, wie er sagt. So seine neue Sicht ist, für mich ist alles im Leben Retreat-Zentrum. Es gibt nicht mehr, hier ist das Retreat-Zentrum und hier ist Alltag, mein ganzes Leben ist eigentlich nur noch Retreat-Zentrum. Zum Beispiel an bunten chinesisch-burmesischen Hochzeiten beobachtet er seinen Geist. Mama geht er absichtlich in eine Bar und schaut, wie er dort praktizieren kann. Interesse muss dabei eine tragende Kraft werden. Und inspiriert davon habe ich vor vielleicht 2-3 Jahren für mich entschieden, meine Sauna an der Heuwaage in Basel, das ist jetzt meine neue Meditationshalle. Habe ich quasi zu meiner Meditationshalle erkoren. Und das macht etwas, wenn ich jetzt in die Sauna gehe, das macht automatisch, dass meine Praxis viel mehr präsent ist. Ich habe dort auch schon tolle Meditationserfahrungen gemacht. Mit dieser Sichtweise, das ist jetzt mein Meditationsort oder Retreat-Zentrum. Spannend, so Sachen für sich zu entdecken. Zum Beispiel geht Saidu auch versuchshalber wieder einmal, wie er das früher oft getan hat, an einen Boxkampf. Er will versuchen und experimentieren da, man kann sich vorstellen, in so einer Arena, lärmig, weiß nicht noch was alles, Alkohol, Rauch, da den ganzen Abend achtsam zu sein. Er sagt, er lernt dort viel über menschliches Verlangen und dass er an jenem Abend in dieser lärmigen Boxarena eine ganz besondere Erfahrung gemacht hat. Er zieht sich nämlich in einer Kampfpause mitten im Geschehen zurück, nach innen, und durch diesen Rückzug und diese kurze Meditation, sagt er, nach natürlich auch geübter Praxis vorher, wird sein Geist durch dieses Innehalten ruhig und friedlich. In diesen 2 Minuten sei quasi seine Praxis, sein Geist wieder wie aufgeladen gewesen. Und ich denke, das ist etwas, was wir hier üben können, für uns entdecken können und auch im Alltag sehr gut geht. So dieses kleine Innehalten, wo wir uns erinnern an etwas Gutes, Heilsames, einen Moment einfach den Körper wahrnehmen, wie auch immer, so dieses kurze Innehalten, das ist ein sehr gutes Mittel, finde ich. Weil sich nun inzwischen Saido schon etwas von seinen negativen Emotionen befreit hat, ist Befreiung vom Leiden, wie das bisher war, nicht mehr seine Hauptmotivation für die Praxis. Es wird abgelöst von einem noch stärkeren Interesse, von einem noch mehr Wissen und Verstehen wollen, wie das alles funktioniert, wie das alles bedingt zusammenhängt. Und hier zeigt sich bei ihm diese Freude am Erforschen, am Verstehen wollen. Das ist Dhammavijaya, Erforschen, einer der 7 Faktoren, die zum Erwachen führen. Und er sagt dazu, wenn wir Interesse in etwas stecken, dann sehen wir mehr. Wir sehen Muster und wir sehen, wie das geschieht. Saida hat nun sein Potenzial wirklich gesehen und weiß, wie es freigelegt wird. In diesen Jahren etabliert sich eben seine Praxis im Alltag. Und er sagt, er wird immer geschickter, seinen Herz und Geist zu beobachten, wie und wo er immer auch gerade ist. Zum Beispiel rechte, heilsame Rede war einmal eine längere Praxis für ihn. Und ihr könnt euch vorstellen, früher hat seine Familie auf ihn, das schwarze Schaf, nicht besonders gehört. Seine Stimme hatte kein besonderes Gewicht. Doch mit wachsender Praxis und sicher auch mit wachsender menschlicher Reife hat seine Stimme mehr und mehr Gewicht im Kreis der Familie erhalten. Und es kommt so weit, dass diese buddhistische Großfamilie auf Anregung von Saido beginnt, vor jedem Familientreffen 15 Minuten, also vor dem Essen, zu meditieren. Etwas sicher sehr Hilfreiches, was er hineingebracht hat, was in diesem Kontext auch gut möglich ist. Die Frucht seiner Praxis beschreibt er so, dieser Markt, von dem ich erzählt habe, wo sein Geschäft war, er sagt, er war geschäftig und lärmig, aber der Geist war immer ruhig, wegen des Momentums oder wegen des Eigenlaufes des Gewahrseins. Also er kann inmitten im großen Lärm, in großer Geschäftigkeit, ist er innerlich ruhig geblieben, klar und achtsam, weil diese Achtsamkeit so einen Eigenlauf, eine Eigendynamik bekommen hat. Und das werdet ihr feststellen im Kleinen, auch in diesen 6 Tagen, es wird eine gewisse Eigendynamik geben, weil ihr jeden Tag und immer wieder damit unterwegs seid. Mit 33 Jahren inzwischen ist er stabiler, könnte auch sagen sozial verträglicher geworden und die Eltern finden so, jetzt könnte er eigentlich heiraten. Er selbst ist ambivalent und fühlt sich eigentlich eher auch zum Mönchsleben hingezogen. Doch er lenkt ein, ich weiß nicht warum, ich stelle mir vor, Ehe, Familie gehört halt zu diesem Leben auch eines Geschäftsmannes. Offenbar ist es ein Heiratsbroker, der die Ehe dann mit einer Frau arrangiert. Mit der Ehe kommt nach 2 Jahren, wird ein Sohn geboren und damit natürlich auch nochmal neue Verantwortungen. Und offenbar kann er sich nie recht so darauf auf diese Familie einlassen und die Kräfte werden, scheint es immer stärker, die ihn drängen, Mönch zu werden, sich ins Kloster zurückzuziehen. Und an seinem Geburtstag am 7. April 1996 eröffnet er seiner Frau und seiner Familie, dass er für eine Weile ins Kloster gehe und sich als Mönch ordiniere. Seine Familie unternimmt wie bisher später verschiedene Versuche, ihn ins Leben außerhalb des Klosters zurückzuholen. Diesmal erfolglos. Seither, also seit 1996, ist er im Kloster geblieben und nicht zu seiner Familie zurückgekehrt. Eigentlich ähnlich, wie es der Buddha gemacht hat vor über 2500 Jahren. Was mit seiner Frau geschehen ist, wie sie das Ganze erlebt hat, das weiß ich nicht, das ist nirgendwo zugänglich und darum möchte ich mich auch vom Urteilen zurückhalten. Was ich zu verstehen versuche, ist, dass wir diesen Schritt des Verlassens der Familie auch im burmesischen Kontext verstehen müssen. Es ist eine Großfamilie, die da eine wichtige Rolle spielt. Und es ist auch sehr angesehen, wenn jemand aus der Familie Mönch und sogar ehrwürdiger Sayadaw wird, was nicht viele werden. Von seinem inzwischen erwachsenen Sohn, also der muss jetzt etwa 24 Jahre alt sein, gibt es Aufnahmen von Ende 2016 und das zeigt, wie er mit seinem Sohn und anderen Schülern und Schülerinnen in diesen betriebsamen Markt zurückgekehrt ist und denen dann gezeigt hat, wo, also in einem ungeheuren Tohuwabohu innen, war sein Markt, den er da 14 Jahre geführt hat. Also da sieht man einmal dann noch seinen Sohn, ein junger Mann ist das dann inzwischen auch geworden. Heute inspiriert Sayadaw Udeshania viele Menschen in Asien und im Westen, in Retreats zu praktizieren und eben auch mit seinem Leben, das, was man im Retreat lernt, in Alltag zu integrieren und so selbst glücklicher zu werden und eben auch für andere Menschen hilfreicher zu werden dadurch. Wenn Sayadaw Udeshania die buddhistische Lehre, den Dharma oder das Dhamma unterrichtet, macht er das griffig und klar. Es ist ihm ein Anliegen, uns Laien zu unterstützen, eben in allen Bereichen des täglichen Lebens zu üben und zu lernen. Und was wir tun können, fasst er in den 3 Aufgaben zusammen. 2 davon habe ich schon erwähnt, das ist Gewahrsein und Kontinuität. Und das dritte ist noch rechte Sichtweise. Und er nennt diese drei, die drei Jobs der Yogi, so ein bisschen salopp. Die Idee dahinter ist, dass das Aufgaben sind, dass wir uns da engagieren. Und was wir, wenn wir diesen Job tun, dass dann natürlich die Früchte der Praxis auch kommen. Das sind wie drei Trainingsfelder der Vipassana-Erkenntnismeditation. Eben, Gewahrsein, Kontinuität, das habe ich jetzt schon gesagt und wir auch heute schon. Ich möchte jetzt zum Kurz, nicht sehr lange, einfach noch ein paar Worte über die rechte Sichtweise sagen, die auch sehr wichtig ist. Man könnte sagen, rechte Sichtweise ist die Art, die Welt und unser Leben zu betrachten. Und mit rechter Sichtweise ist in der buddhistischen Lehre eine Sichtweise gemeint, welche hilfreich und eben auch befreiend ist, weil sie die Natur, die Gesetzmäßigkeiten der Erfahrung erkennt. Und Carol Wilson ist eine amerikanische Vipassana-Lehrerin. Sie drückt es so aus, was rechte Sichtweise ist. Erkennen, was geschieht. Akkurat, sorgfältig und realitätsgerecht. Und eben eine hilfreiche Sichtweise spielt eine wichtige Rolle in dieser Art der Erkenntnismeditation. Das ist das bedingte Entstehen. Und dabei geht es um das Verständnis, dass unser Erleben aufgrund von vielen sich dauernd wandelnden Bedingungen zustande kommt. Und ich finde das Wetter immer wieder ein sehr anschauliches Bild. Und das möchte ich noch kurz vorstellen. Wie entsteht Wetter? Also zum Beispiel, wenn es heute Abend nochmal ein Gewitter geben sollte, warum, wie entsteht das? Und für die alten Germanen und Germaninnen war klar, das ist ein Werk von Thor, vom Wettergott. Und wenn der Thor nicht zufrieden ist, dann donnert er oder er verweigert den Regen oder was auch immer. Der Thor wird gefürchtet deswegen und es wird versucht, ihn mit Ritualen zu besänftigen. Auch das ist eine Sichtweise. Und sie bewirkt diese vielen Bemühungen um Thor. Rituale und Opfer werden gemacht, damit er gut gestimmt ist und er dann eben gutes Wetter entstehen lässt. In unserer heutigen Weltbetrachtung braucht es keine Bemühungen mehr um gutes Wetter. Höchstens noch sich entsprechend auch gut auszurüsten. Wir gehen heute von Wetterlagen aus, die bedingt entstehen. Je nach Hochdruck- oder Tiefdruckgebiet, Saison oder geografischer Lage, je nach epochalen oder auch gesellschaftlichen Einflüssen wie der Erderwärmung. Und diese Sicht sieht Wetter als eine Konstellation, die sich dauernd wandelt, aufgrund dieser vielen Bedingungen. Der Wettergott als der, der das Wetter macht, natürlich heute unvorstellbar. Und gleich ist es mit unserem Erleben. Wir haben immer wieder das Gefühl, da ist ich, da bin ich irgendwo der oder die irgendwie schauen muss, der immer wieder alles falsch macht, der wieder mal verantwortlich ist, warum es so oder so gelaufen ist. Intuitiv gehen wir immer hier drin bei uns davon aus, ich bin der, der da irgendetwas machen könnte. Wenn ich alles richtig mache, dann würde es schon gut laufen. Und sie zu wenig, wie das aufgrund von so vielen Bedingungen entsteht, dass da nicht eine Instanz sagen kann, so, wenn ich das so und so richtig mache, dann kommt das schon gut. Missachtend all die vielen Konstellationen, die da sind. Und eben in der Vipassana-Meditation geht es darum, die Dynamik all dieser Bedingungen zu erforschen und auch zu verstehen. Und das gelingt natürlich besser, wenn das Gewahrsein auf den Prozess gerichtet wird, und darauf diesen zu verstehen und weniger auf die Inhalte, wie wir heute schon gehört haben. Sadhu Uteshaniya sagt, nicht Dinge, nicht Objekte, nicht Erfahrungen sind das Wichtige in der Meditation, auch nicht erfreuliche Resultate. Der Wert der Meditation liegt im eigentlichen Prozess des Gewahrseins und Verstehens dessen, was geschieht. Der Prozess ist wichtig und nicht das Resultat. Nehmen wir zum Beispiel noch kurz das Beispiel eines Körperschmerzes. Den Prozess beim Körperschmerz beobachten könnte heißen, Wir schauen, was mit dieser Schmerzempfindung geschieht, dass sie zeitweise fast unaushaltbar ist, dann wieder etwas weniger, dass sie sich wandelt. Wenn wir so in den Feinheiten dabei sein können, sehen wir diese dynamische sich immer wieder ändern und sehen so mehr diese Unbeständigkeit und können schauen, was das mit uns macht, wenn wir mehr diese Dynamik, wenn wir damit verbunden sind. Oder wir schauen auch hier, wie wenden wir uns dem Schmerz zu, mit welcher Haltung spüren, sehen wir seine Dynamik. Können wir das Schmerzgeschehen entspannt und interessiert beobachten, was das mit uns macht? Oder nerven wir uns, es geht immer noch nicht weg, obwohl ich doch schon so gut praktiziere. Also merken, wie unsere Haltung das Schmerzerleben entscheidend eigentlich beeinflusst. Wir können zum Beispiel einmal, ob es ein Schmerz, eine Emotion oder extreme Gedankentätigkeit ist, mal mittendrin an eine rechte Sichtweise erinnern und uns zum Beispiel sagen, jetzt bei den Schmerzen, auch die Schmerzen und die begleitenden Emotionen und Gedanken, die sind bedingt entstanden. Sie haben ihre eigene Natur des Entstehens und Vergehens. Sie sind unpersönlich, das bin nicht ich. Es gibt keine Ich-Göttin, kein Ich-Gott wie den Wettergott Thor. Und mal schauen, was solche Sichtweisen mit uns machen. Das können wir in dieser Woche auch tun. Und dieses bedingte Entstehen, das ist ein Aspekt von rechter Sichtweise. Anatta, das Nicht-Existieren eines unabhängigen Selbst, ist ein anderer Aspekt. Und Ingeborg wird in ihrem Vortrag übermorgen dann auch noch darüber sprechen. Ich komme jetzt zum Schluss und möchte gerne noch einmal die wichtigste Anleitung von Shweo Min, des Lehrers von Saido Deshaniya, nochmal vorlesen. Zuerst Englisch, just keep practicing and watch your mind. Fahre einfach fort zu praktizieren und beobachte deinen Geist und dein Herz. Vielleicht nochmal Saido Deshaniya, was für eine Frucht aus dieser Praxis entstehen kann und wie die auch auf andere wirkt. Er sagt, ich konnte Großzügigkeit praktizieren, indem ich in diesem betriebsamen, engen Markt mit engen Gässchen den anderen Leuten den Weg frei machte. Also er hat den anderen den Weg frei gemacht, statt zu denken, warum muss ich immer der sein, der anderen aus dem Weg geht? Warum können sie nicht schauen, wo sie mal durchgehen? Und hat das als eine Art Großzügigkeit dann einfach so machen können. So wünschen wir, mögen alle Lebewesen lernen, realitätsgerecht, ganzheitlich, mit ihren Erfahrungen und auch denen der anderen zu sein. Und auch vielleicht dank eines herzensoffenen Beobachtens lernen, mit allem geschickter umzugehen.